Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Margarete Wohlan. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Vor knapp 3 Wochen hat der Bundesinnenminister Horst Seehofer die Hisbollah in Deutschland endgültig verboten, weil sie eine israelfeindliche Terrormiliz ist. Was bedeutet dieses Verbot für die Hisbollah im Libanon? Denn Deutschland war wichtig in dem weltweiten Netzwerk von Unterstützern der Hisbollah. Nicht nur finanziell, sondern auch, was die politische Legitimität betraf. Und nun? Libanon befindet sich in einer seiner größten Wirtschaftskrisen, was durch die Corona-Pandemie weiter verschärft wird, wie diese beiden Männer aus Beirut in der ARD Anfang Mai verzweifelt hinausschreien.
Die Proteste gehen weiter, weil niemand einen Job finden kann. Ich habe nicht einmal genug Geld, um mir einen Beutel Brot zu kaufen. Wir sind heute hier, um die Revolution wieder aufzunehmen. Wir leiden noch immer unter der Armut, dem Hunger, der sehr harten wirtschaftlichen Lage.
Wie sehr verschärft also das Verbot die Lage im Land? Trägt es dazu bei, dass die Libanesen die Hisbollah nun weniger akzeptieren, obwohl sie nach wie vor einen Großteil des öffentlichen Lebens bestimmt? Denn sie ist im Parlament, sie unterhält eine eigene Miliz, sie schickt Kämpfer nach Syrien, sie leitet aber auch soziale Dienste, ist wirtschaftlich aktiv und. Es ist diese Unschärfe, die sie bei vielen Libanesen nach wie vor legitimiert. Unser Reporter Mark Turner war bereits im vergangenen Jahr in Beirut und hat versucht, mehr über die Rolle der Hisbollah im Libanon herauszufinden. Da sich ihre Funktionäre nur sehr selten in der Öffentlichkeit äußern, war die Kontaktaufnahme nicht einfach und hat Zeit gebraucht. Sie wurde dann doch möglich durch das Ashura-Fest, den wichtigsten Feiertag der Schiiten.
Schwarze Fahnen, schwarz gekleidete Menschen, wohin man blickt. Schwarze Hosen, schwarze Kappen, schwarze Körperschleier, schwarze T-Shirts, hautenge schwarze Jeans und sogar schwarzes Make-up. Ashura, das jährliche Fest der Schiiten im Süden von Beirut im Herbst 2019. Das ist ein Karneval mit umgekehrten Vorzeichen, ein Straßenfest der Trauer. So wie hier fühlen sich viele Schiiten auf der Welt. Ein Blick hierhin zeigt, was sich aus diesen Gefühlen politisch ergeben kann.
Take part in this celebration not only in Lebanon, Lebanon, Syria, in Irak, in Iran.
Mein Begleiter Ahmed ist ein untersetzter, aber höchst beweglicher Endvierziger. Selbst kein Schiit, aber mit besten Kontakten ins schiitische Milieu. Ashura, so erklärt er, erinnert an ein Martyrium, das einer der Glaubensstifter der Schiiten erlitt, Imam Hussein, vor rund 1400 Jahren in der Schlacht von Karbala. Organisiert wird der Gedenktag in diesem Viertel weitgehend von der Hisbollah, der von Iran gesponserten militanten Schiitenorganisation. Hier im Libanon nicht nur Kampftruppe, sondern auch als politische Partei im Parlament vertreten. Haidar Jamal, Anfang 20, schwenkt die Hisbollah-Flagge. Gelb mit dem arabischen Wort Allah, in dem ein Buchstabe zur Faust wird und eine Maschinenpistole hält. Haidar steht vor einem Plakat, das den schiitischen Märtyrer Hussein zeigt, zu Pferd in seiner mittelalterlichen Rüstung. Hinter dem Hussein des Jahres 680 sind Hisbollah-Soldaten abgebildet, die ihm aus der Gegenwart zu Hilfe eilen. Für Haidar überhaupt kein Stilbruch.
Was sich vor Jahrhunderten ereignete und was sich heute abspielt, das ist ein und dasselbe. Wir müssen alles, was passiert, genau beobachten, die Zusammenhänge erfassen und die Phänomene miteinander in Verbindung bringen. Wenn wir die Geschichte von damals auf heute projizieren, dann sehen wir, dass heute genau das Gleiche wie damals passiert.
Haidar ist glatt rasiert, trägt Jeans und T-Shirt, hat eine moderne College-Ausbildung und würde sich auf dem Campus einer westlichen Universität nicht von anderen unterscheiden. Er entspricht so gar nicht dem Klischee eines islamischen Fundamentalisten. Was meint er, wenn er sagt, dass heute das Gleiche wie damals passiert? Was treibt junge, gut ausgebildete Leute wie ihn, Mitglied der Hisbollah zu werden und bereitwillig für sie in Kriegseinsätze zu ziehen?
Ich meine, die Sache der Hisbollah ist die gerechteste, die es gibt. Sie hat uns verteidigt und tut das noch immer. Und hoffentlich bis in die weit entfernte Zukunft.
Haidar muss weiter zum organisierten Public Viewing der Hisbollah-Predigt. Aber er verspricht, sich anschließend wieder mit uns zu treffen. Ahmed und ich arbeiten uns durchs Gedränge vor zur großen Moschee, in der die Predigt stattfinden soll. Wie ich hoffe, endlich eine Gelegenheit, mit einem ihrer Offiziellen ins Gespräch zu kommen. Bisher hat es nicht geklappt.
Es gibt einen grundlegenden Mangel an Transparenz und Demokratie in allen libanesischen Parteien. Aber in der Hisbollah ist das so stark zu spüren wie in keiner anderen Organisation. Ihre Organisationsstruktur ist absolut geheimniskrämerisch.
Ayman Mana leitet die Samir Kassir Stiftung, eine Nichtregierungsorganisation, die sich für die Meinungs- und die Pressefreiheit im Libanon einsetzt. Der Besuch bei ihm war ein paar Tage vorher erste Etappe meiner versuchten Annäherung an die Hisbollah gewesen. Ayman, ein junger Universitätsdozent, ist Spezialist für die Parteienlandschaft im Libanon. Und die Hisbollah ist ja eine offizielle, im Parlament vertretene Partei, die in der Regierung sogar den Gesundheitsminister stellt.
We very often face a problem explaining this issue to many friends from Europe, mainly journalists who.
Häufig haben wir Probleme, Freunden oder Journalisten aus Europa die Hisbollah zu erklären. Viele von ihnen sehen die Dinge von ihrer linken politischen Warte aus. Sie neigen dazu, Widerstandsbewegungen grundsätzlich zu romantisieren. Aber es handelt sich hier um eine zutiefst religiöse und fundamentalistische Organisation. Und sie hat es geschafft, eine Islaminterpretation, die aus dem Iran stammt, in den Libanon zu übertragen und sie unter einem Großteil unserer Bevölkerung zu verbreiten.
Dazu trägt auch bei, so räumt Ayman Mana ein, dass die Hisbollah bei vielen mit ihrem Angebot an sozialen und medizinischen Hilfsleistungen punkten kann. Als sie in den frühen 1980er Jahren im Libanon gegründet wurde, definierte sich die religiös-politische Bewegung als Rächer der Enterbten. Nicht ohne Grund. Die alteingesessene Elite des Landes bestand hauptsächlich aus Sunniten und anderen Muslimen. Die schiitische Bevölkerung war in vielem marginalisiert und zudem durch Israels Kampfeinsätze im Grenzgebiet gebeutelt. Ganz Libanon befand sich im Bürgerkrieg. So gut wie alle Fraktionen waren bewaffnet und bezogen Hilfe von einer internationalen Macht. Im Falle der Hisbollah war das Iran. Heute aber sei die Hisbollah dank ihres Sponsors, Iran, alles andere als elend und enterbt. Sie sei die mächtigste Macht im Land geworden, meint Ayman Hana von der Samir Kassir Stiftung.
Ihre Daseinsberechtigung schöpft sie inzwischen hauptsächlich aus ihrem Militär. Und ich würde sie nicht mal mehr paramilitärisch nennen. Ihre Kampfkraft reicht weit hinaus über die der regulären Armee bei uns im Libanon und auch in anderen Staaten der Region.
Also keine Partei mit einer Miliz mehr, sondern eher eine Armee mit politischem Arm. Das sehen auch libanesische Politiker so. Insbesondere die traditionellen Gegner des politischen Schiitentums zeigen sich über den wachsenden Einfluss der Hisbollah alarmiert. Wie Serge Darer von der christlich dominierten Kataeb-Partei. Auch sie eine ehemalige Bürgerkriegsfraktion.
Wir sind ein offenes Land und wir teilen die westlichen Werte. Aber die Hisbollah ist bereit, in den Krieg zu ziehen, wann immer Iran angegriffen wird. Iran ist ein weit entfernter Staat. Wir werden es nicht akzeptieren, dass der Libanon mit Hilfe der Hisbollah Teil des iranischen Lagers wird. Wirtschaftlich hängen wir stark am Tropf der Hilfe, die aus Europa und den Vereinigten Staaten kommt. Auf keinen Fall werden wir uns mit Israel anlegen und mit den großen Wirtschaftsmächten dieser Welt. Unsere Wirtschaft würde innerhalb von 5 Sekunden zusammenbrechen.
Oberste Autorität für die Partei ist der iranische Revolutionsführer Khamenei. Auch Hisbollah-Führer Sheikh Nasrallah bekleidet einen religiösen Rang, trägt den schwarzen Turban und das religiöse Ornat der Schiitengeistlichkeit. Zugleich ist er der Oberbefehlshaber der Hisbollah-Armee.
Von welchem Ort? Von welchem Ort in Libanon? Wir können das Schimal.
Vor den Kameras des parteieigenen Manar TV beschreibt er die Reichweite seiner Raketen und erklärt dem Reporter anhand einer Karte, welche Teile Israels er damit sofort ausradieren könnte. Mit ihm oder mit seinen Unterführern hätte ich gerne gesprochen, doch auf unsere Kontaktversuche ging die Partei nicht ein. Mails waren zwecklos, Rückrufe blieben aus. So mache ich mich mit Ahmed zusammen auf zum offiziellen Pressebüro der Hisbollah. Ein Ort, an dem ich erfuhr, dass auch die Gegenseite die Hisbollah im Visier hat.
Two attacks had been taken apart. The first plane.
Auf dieses Büro gab es kürzlich zwei Angriffe. Eine erste Drohne wurde angeblich von ein paar Jungen mit Steinwürfen zum Absturz gebracht. Die andere ist explodiert. Die Fassade des Bürogebäudes wurde demoliert, die Fenster gingen zu Bruch. Es gab keine Toten, aber ein paar Leute wurden durch die umherfliegenden Glassplitter verletzt.
Dann hieß es, Mikrofon ausschalten. Hisbollah-Wachen geleiten uns in ihr Büro hinauf. Interviews kann uns das Pressebüro nicht verschaffen. Dafür gibt uns der Pressechef eine Akkreditierung für Ashura, zur morgigen großen Predigt in der Hisbollah-Hauptmoschee. Dort eskortiert mich am nächsten Tag der Funktionär im schwarzen Anzug bis zur ersten Reihe vor dem Predigerpult. Der riesige Gebetssaal ist voll von Gläubigen. Die Männer auf der einen, die Frauen auf der anderen Seite. Viele mit dem gelben Stirnband der Partei. Dann tritt der Prediger ans Pult. Es ist nicht Sheikh Nasrallah, Generalsekretär der Hisbollah. Auch dieses Jahr fürchtet man offenbar, Amerikaner oder Israelis könnten bei einem solchen Auftritt eine ihrer Drohnen auf ihn lenken. An seiner Stelle spricht der kaum weniger prominente Sheikh Naim. Nach ein paar Eingangsworten lässt er in seinen Rezitationen die schiitische Leidensgeschichte aufleben. Wir sind im Jahr 680, rund 50 Jahre nach dem Tod Mohammeds. Im irakischen Kerbela sammeln sich rund 70 treue Krieger um den Prophetenenkel Hussein. Sie sind die ersten Schiiten, übersetzt Parteigänger. Parteigänger der Gerechtigkeit, so sehen sie es. Sie wollen die legitime Nachfolge des Propheten durchsetzen gegen die Verräter am Islam. Husseins 70 Kriegern stehen Tausende gegenüber, angeführt vom Kalifen Yazid. Er beansprucht die Nachfolge des Propheten, aus Sicht der Schiiten illegal, denn er wolle nur die eigene Macht sichern und den Islam zur Monarchie machen. Gegen die Übermacht Yazids haben Hussein und seine Anhänger keine Chance. Die Mehrheit richtet unter der Minderheit ein Gemetzel an. Hussein und seine Getreuen werden abgeschlachtet. In Husseins Zeltlager machen die Anhänger Yazids selbst vor unschuldigen Frauen und Kindern nicht Halt. Auch Husseins Schwester Zainab wird ergriffen und von den Siegern fortgeschleppt. Ich fühle mich wie in einer Zeitmaschine. Das Hier und Heute scheint auf einmal ausgelöscht. Oder anders, das Hier und Heute scheint auf einmal mit dem Geschehen vor 1400 Jahren zu verschmelzen. Der Tod Husseins hat aus Sicht der Schiiten ein Zeitalter der Ungerechtigkeit eingeleitet. Und diese dunkle Zeit, so meinen sie, ist heute noch nicht zu Ende. Kann man denn sagen, wir lebten heute in einer gerechten Welt? Das frage auch ich mich. Alle um mich herum, die Geistlichkeit, die Gläubigen im Saal, die Kameramänner der Hisbollah, beginnen hemmungslos zu weinen. Selbst die martialischen Milizionäre, die an den Wänden Wache stehen, holen Taschentücher raus. Dass mir ein Interview mit Sheikh Nasrallah fehlt, kommt mir plötzlich nicht mehr als ein Mangel vor. Lässt sich irgendwo besser verstehen als hier, wie die Hisbollah ihre Anhänger motiviert? Haidar, das junge Hisbollah-Mitglied, hat Wort gehalten. Vor der Moschee erscheint er mit einem Freund, der sich ebenfalls in der Hisbollah engagiert. Beide sind von der nach draußen übertragenen Rezitation höchst aufgewühlt. Heute, so sagt Haidars Freund, finde der Kampf gegen die Tyrannei in Syrien statt.
Es gibt einen Grund, weshalb die Hisbollah nach Syrien gegangen ist, weshalb sich die Schiiten diese Sache zu eigen gemacht haben. Der Grund ist, dass das Grab von Zainab, der Schwester von Imam Hussein, sich dort befindet. Und es geht um den Krieg gegen die Tyrannen in Syrien.
Auch er, so sagt der junge Mann, würde lieber heute als morgen in Syrien für die gerechte Sache sterben. Genauso wie die 70 Getreuen in Karbala, die nicht von der Seite Husseins wichen.
Für sie war es nicht schwer. Was sie in Karbala auf sich genommen haben, war für sie ein leichtes. Sie starben aus dem gleichen Grund, aus dem sie lebten, für Gott. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich werde es können. Jeden Tag wünsche ich, dass mir so etwas passiert. Es kann so einfach sein, zu sterben.
Dying is too easy. The number of declared.
Die Zahl der in Anführungsstrichen registrierten Märtyrer in Syrien geht weit in die Hunderte, wenn nicht mehr. Immer wenn ein Tod verkündet wird, wird auch das Geburtsjahr des Betreffenden genannt. Und wenn sie sehen würden, wie jung die Leute sind, dann wären sie geschockt.
So hatte mir Ayman Mana von der Samir Kassir Stiftung für Presse- und Meinungsfreiheit gesagt.
Go to the Beirut Airport using the old road.
Fahren Sie einfach auf dem alten Zubringer Richtung Flughafen Beirut. Überall sehen Sie die Bilder dieser Märtyrer aufgehängt.
Auf meinem Weg durchs Zentrum komme ich an ganz anderen jungen Leuten vorbei. Nicht auf Bildern und nicht tot. Sie haben sich im Zentrum Beirut zum Protest versammelt. Gegen das politische Establishment, zu dem für sie auch die Hisbollah gehört. Sie wollen, das geht aus ihren Sprechchören und Transparenten hervor, etwas Neues versuchen. Zu leben, und zwar selbstbestimmt. Doch, so ist zu hören, die Gegendemonstranten der Hisbollah sind schon unterwegs.
Mark Turner über die Hisbollah und ihre Akzeptanz oder auch Nicht-Akzeptanz unter den vor allem jungen schiitischen Libanesen. In einer Gesellschaft, die zusätzlich gebeutelt wird von einer der größten Wirtschaftskrisen, die das Land je erlebt hat, und dazu noch die Corona-Pandemie. Wie wirkt sich da das Hisbollah-Verbot von Deutschland aus? Achim Vogt von der Friedrich-Ebert-Stiftung beschäftigt sich schon lange mit der Hisbollah und deren Einfluss im Libanon. Er lebt seit 2013 in Beirut und leitet seit 2 Jahren das Projekt zur Friedens- und Sicherheitspolitik im Nahen und Mittleren Osten dort. Herr Vogt, bevor wir auf das Verbot zu sprechen kommen, worunter leiden die Menschen im Libanon mehr? Unter der Wirtschaftskrise oder unter Corona?
Ich denke, die Menschen leiden nicht so sehr unter Corona selbst, denn da sind zumindest die offiziellen Zahlen im Libanon bei aller gebotenen Vorsicht immer noch niedrig. Aber die Menschen im Libanon leiden unter gleich 2 Wirtschaftskrisen. Da ist einmal die Krise, die es schon lange, seit September gibt. Und da haben bereits über 200.000 Menschen ihre Arbeit verloren. Das ist immerhin jeder 10. Beschäftigte im Libanon. Und jeder 2., der noch Arbeit hat, hat im Schnitt die Hälfte seines Einkommens verloren. Dazu kommt dann, dass das libanesische Pfund im freien Fall ist und nur noch die Hälfte wert. Und weil im Libanon alles importiert werden muss, bedeutet das in der Praxis, dass die Preise drastisch gestiegen sind. Und nun, das ist die 2. Krise, kommt also Corona zu allem Übel dazu. Und die strikten Maßnahmen dagegen haben jetzt schon dazu geführt, dass viele Unternehmen geschlossen haben und jeder 2. im Libanon inzwischen als arm gilt und nicht mehr weiß, wie er das Essen für die Familie auf den Tisch bekommen soll.
Nun ist die Hisbollah in Deutschland verboten worden. Was haben Sie an dem Tag nach dem Verbot der Hisbollah in Beirut beobachtet? Wie hart trifft die Menschen das Verbot? War das überhaupt ein Thema? Bei uns hieß es, es wäre in allen Zeitungen die Seite 1 mit dieser Nachricht. Stimmt das?
Also so direkt ist es nicht. Der Führer der Hisbollah, Hassan Nasrallah, der hat in seiner Freitagsansprache das Thema prominent besprochen, gleich am Anfang. Das ist eher unüblich. Aber danach hat er beschwichtigt und seine Anhänger in Deutschland zur Mäßigung aufgerufen. Im Großen und Ganzen sind die Menschen mehr mit der Wirtschaftskrise beschäftigt als mit dem Hisbollah-Verbot. Aber das Verbot betrifft die Menschen natürlich, denn es sind viele, die auf soziale Leistungen der Hisbollah angewiesen sind. Und gerade die werden jetzt weniger, weil die Hisbollah ja in Deutschland Spenden sammelt. Und genau das ist verboten worden. Und damit hat sie jetzt weniger Mittel in der Hand, um diese Leistungen zu erbringen.
Wie ist denn Ihre Erfahrung mit der Hisbollah bis dato? Immerhin ist sie, wie eben im Beitrag gehört, eine wichtige Größe im Land, zumindest für die libanesischen Schiiten. Sie selbst arbeiten ja seit 7 Jahren im Libanon. Wie erfahren Sie in Ihrer politischen Arbeit die Hisbollah und wie verhalten Sie sich zu ihr?
Naja, wir kommen an der Hisbollah nicht vorbei. Sie ist ja nicht nur seit 40 Jahren eine militärische Macht im Libanon und in der Region. Sie ist eben auch die stärkste Partei und deshalb eine politische und gesellschaftliche Realität. Die Hisbollah übt im Hintergrund Einfluss auf die aktuelle Regierung aus. Sie stellt eine Reihe von Abgeordneten im Parlament und sie ist Teil einer Koalition, der immerhin auch die größte christliche Partei angehört, die mit Michel Aoun den Staatspräsidenten stellt. Also man muss mit der Hisbollah umgehen, aber für uns als Friedrich-Ebert-Stiftung gilt, dass wir sie zwar als politischen Akteur akzeptieren, aber sie für uns kein direkter Partner in der politischen Arbeit sein kann.
Haben Sie als Friedrich-Ebert-Stiftung da gezielte Reaktionen nach dem Hisbollah-Verbot in Deutschland gemerkt? Sie sind ja eine deutsche Stiftung oder andere deutsche Organisationen, NGOs. Hat man da jetzt es schwieriger, in diesem Land zu arbeiten?
Nein, also wir haben keine direkten, auf uns gezielten Reaktionen erlebt. Und mein Eindruck ist, dass das auch für die anderen deutschen Institutionen gilt. Die Hisbollah ist im Großen und Ganzen, das zeigt sie ja auch im Dauerkonflikt mit Israel, eine sehr pragmatische Bewegung und Partei. Und für die Hisbollah kommt das Verbot der Betätigung jetzt natürlich sehr ungelegen, denn sie ist ja vor allen Dingen darauf bedacht, Legitimität auszustrahlen und die wenigen politischen Kontakte, die es noch gibt, die hier geblieben sind, nicht zu riskieren. Deswegen hält sie, um es mal salopp zu sagen, den Ball ziemlich flach.
Mhm. Wir hören ja immer nur von den Schiiten, die für die Hisbollah sind. Denn sie melden sich ja zu Wort. Gibt es denn auch Schiiten im Libanon, die gegen die Hisbollah sind?
Ja, es gibt sicherlich viele Schiiten, die die Hisbollah ablehnen. Aber denen fehlt in der Tat eine politische Alternative. Also die zweite schiitische Bewegung ist die Amal-Partei, die sich bei den Wahlen aber immer mit der Hisbollah über die Verteilung der Wahlkreise abspricht. Also das Mittel der Wahl war deswegen zum Beispiel bei den letzten Kommunalwahlen einfach zu Hause zu bleiben. Und das waren im Süden, wo die Hisbollah besonders stark ist, immerhin unerhörte 30%. Das ist schon eine massive Meinungsäußerung. Und wenn man sich jetzt die aktuellen Proteste anschaut, dann ist es für die Hisbollah sicher auch eher unangenehm, dass ausgerechnet ihre Hauptverbündeten, die führenden Figuren von der Amal-Bewegung und vom christlichen Free Patriotic Movement, also die Partei des Präsidenten des Libanon, als besonders korrupt gelten. Denn gerade die Hisbollah hält sich selber ja zugute, dass sie eben nicht in der Weise korrupt ist wie die anderen Parteien, gegen die sich die Demonstranten richten.
Mhm. Mit den Demonstrationen hörte ja auch unser Beitrag auf. Wie sehr ist denn die Hisbollah Ihrer Meinung nach momentan generell unter Druck? Also nicht nur im Innern des Landes, sondern auch durch die US-Sanktionen, israelische Luftschläge auf die Hisbollah-Stellungen in Syrien, nun noch das Verbot in Deutschland. Zwingt sie das in die Knie?
Aus meiner Sicht ist die Hisbollah finanziell in der Tat angeschlagen und dazu trägt natürlich das Verbot in Deutschland seinen Teil bei, aber sie wird nicht in die Knie gehen. Also ich denke, dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Innenpolitisch bleibt die Hisbollah trotz allem die wichtigste politische Kraft im Libanon, gerade weil auch alle anderen Gruppen unter der Krise so massiv leiden. Und außenpolitisch wird der Iran beispielsweise aus der Not heraus zwar weniger Geld überweisen können, weil er selber unter den Sanktionen leidet, aber die Hisbollah ist strategisch in der Region für die Führung in Teheran viel zu wichtig, als dass er sie gänzlich fallen lassen würde. Also wenn man so will, bleibt die einäugige Hisbollah unter den blinden anderen Parteien im Libanon immer noch König.
Soweit Achim Vogt von der Friedrich-Ebert-Stiftung und Leiter des regionalen Projekts zu Friedens- und Sicherheitspolitik im Nahen und Mittleren Osten in Beirut. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Vogt.
Sehr gerne.
Morgen in unserem Podcast gehen wir nach Singapur und Malaysia. Nachbarstaaten, die gegensätzlicher nicht sein können, was sich auch im Umgang mit Homosexuellen zeigt. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.